Rudi, wir sprechen über drei Punkte, die dich beschäftigen. Was sind die drei Punkte?
Das sind Dinge, die, glaube ich, für jeden Menschen, der unterwegs ist, beruflich oder privat, immer wieder so Momentaufnahmen sind, die uns gut tun, mal zu bedenken. Und ich möchte wach in dieser Welt sein. Ich möchte einerseits den Kontakt zu Gott halten, immer wieder so zwischendurch, ey, Moment, was geht's jetzt gerade? Wach bleiben und gleichzeitig den Anschluss zu mir nicht verlieren und zu anderen Menschen auf drei verschiedenen Ebenen. Und ich glaube, vieles hilft zum Beispiel, wenn man Dinge sortiert, den Umgang mit Informationen bedenkt, die Frage immer wieder stellt, kann ich mit Informationen, die ich jetzt mitbekommen habe, gelesen habe, gehört habe, etwas tun? Und der dritte Punkt wäre für mich Sinn, was sinnvoll ist. Ich versuche immer so ein bisschen auf drei Ebenen Dinge zu sortieren. Ich brauche das, um, wie gesagt, bewusster zu leben und den Blick für das Wesentliche nicht zu verlieren. Okay. Genau.
Okay, also die drei Punkte sind, von wo bekomme ich die Informationen? Wie gehe ich, der zweite Punkt ist, wie gehe ich damit um? Und der dritte Punkt, über die Sinnhaftigkeit einzuordnen. Der erste Punkt, von wo bekomme ich Informationen? Wieso fragst du dich, von wo du die Informationen bekommst?
Weil ich mein Leben lang in Medienunternehmen tätig war, mit Informationen zu tun hatte. Und ich glaube, dass der Satz stimmt, der mal von einem Kommunikationswissenschaftler formuliert wurde, der gesagt hat, wir wissen immer mehr, können aber immer weniger einordnen. Das, glaube ich, ist das Grundproblem, nicht nur bei Politikinfos, bei irgendwas, was wir so lesen und hören, sondern immer die Grundfrage auch ist, wie viel macht Sinn zu wissen und zu hören? Ich habe tendenziell in meinem Leben viel zu viel konsumiert an Infos, die ich nachher so wie einer, der sich ständig zudeckt mit Nahrung an einem Buffet und irgendwann mal ist die Geschichte, wendet sich gegen dich. Also wirklich überlegen, heute muss man sehr bewusst mit diesen Dingen umgehen. Und die Frage ist aber nicht beantwortet, wo kriege ich diese Infos, die richtig gut sind für mich, weil da gibt's verschiedene Meinungen, verschiedene Quellen. Als gläubiger Mensch ist für mich natürlich die Bibel schlagbar. Ich möchte mehr Zeit verbringen, Dinge zu entdecken, die Weisheit an mich heranzulassen, die von dort herkommt und die gleichzeitig ein Korrektiv bildet zu ganz vielem Belanglosen, was sonst noch läuft. Und das heißt nicht, dass ich immer so vernünftig wäre. Ich schaue mir auch gerne so einen Film an, der also einfach ein Stück Unterhaltung ist. Das ist voll okay. Aber bei den Informationen ist es auch eine Frage der Menge. Ich denke auch an den Arbeitsplatz. Wir kriegen so viele Infos und Dateien und Unterlagen. Jemand muss mir auch helfen, ein Stück weit den Überblick zu behalten und zu fragen, was brauche ich, um wirklich Dinge zu tun, die Sinn machen? Jetzt sind wir schon bei den drei Ebenen. Das ist einfach ein Vorschlag von mir.
Wieso, also gehen wir nochmal zum ersten Punkt zurück. Wieso von wo kommt dein Verlangen, immer mehr Informationen zu bekommen?
Ja, gut, das ist eben gesagt Berufskrankheit ein Stück weit. Wie wenn jemand, der Gärtner ist, wahrscheinlich die Gärten da ganz anders anschaut als ich. Mir ist das relativ egal. Oder ein Kameramann ganz anders einen Kinofilm anschaut oder eine Doc im Fernsehen. Mir geht's genauso. Ich habe jahrzehntelang an Dingen in verschiedenen Kontexten gearbeitet, wo es immer darum ging, was ist wesentlich? Jetzt hast du eine dreistündige Polizdebatte gehört. Wie kriegst du es in 2 Minuten zusammengefasst? Du musst immer die Frage stellen, um was geht's eigentlich? Und irgendwie ist das ein bisschen geblieben. Und ich bin endlos neugierig. Damit ist die Gefahr groß, dass du eher zu viel aufnimmst, als dir gut tut.
Also du bist von Natur aus neugierig. Du hast begonnen zu erzählen, das ist eine Berufskrankheit.
Ja. Also Krankheit ist jetzt negativ. Ja. Ist auch ein Antrieb.
Ja, komm mit dem Beruf, dass du endlos neugierig bist.
Mhm.
Aber jetzt hast du gesagt, das ist ein Charakterzug, der dich ausmacht, dass du neugierig bist.
Aha.
Wie hat sich dann deine Neugier auf deine Spiritualität ausgewirkt?
Eigentlich genau gleich, weil ich natürlich hinter gewisse Dinge sehen möchte. Und der Glaube hat mir von Anfang an eine völlig andere Perspektive auf Dinge und auf Menschen gegeben. Zu sehen zum Beispiel, wie ich bin endlos neugierig auf Biografien, auf Menschen. Warum bist du jetzt das geworden, was du jetzt bist? Oder glaubst du, dass du eine einzigartige Bestimmung hast? Und wie zeigt sich das? Welchen Einfluss hat das auf deine Energie und auf dein Leben? Und dieses Bewusstsein, ich bin vielleicht einzigartig auf meine Weise und ich habe damit aber auch einen guten Auftrag von Gott her bekommen, diese Einzigartigkeit zu leben, Verantwortung zu übernehmen und so etwas wie eine Berufung zu entdecken, finde ich endlos spannend, diese Fragen. Und damit gehen mir auch keine Themen aus, wenn ich mit Menschen zusammen bin, wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, oder? Also wenn du neugierig bist auf Menschen und auf ihre Beweggründe, warum sie etwas machen, dann wird's richtig, richtig spannend.
Was sind, Stand jetzt, was sind deine Beweggründe? Was, wie ordnest du jetzt die Informationen ein, die du bis jetzt erhalten hast in deinem Leben?
Vieles war nicht nötig. Ja, das war auch berufsbedingt, musste ich das alles lesen und hören. Die Dinge, die wesentlich geblieben sind, sind ganz eine ganz andere Kategorie. Zum Beispiel die Weisheitsbücher aus der Bibel, Psalmen oder die Texte, die mir zeigen, dass Gott der Schöpfer des Universums ist und gleichzeitig aber nie in einer intensiven Art und Weise wie das Menschwerden Jesu den Menschen nahe gekommen sind. Also, muss nochmal anders formulieren. Die Entdeckungsreise in der Bibel zu machen, die zeigt Endlosigkeit in der Schöpfung, diese Größe, diese Dimension, diese Tiefe und gleichzeitig mit einem Gott zu tun haben, der sich verwundbar macht, zu den Menschen kommt, eine Nähe will und zulässt und dich einfach ohne Ende liebt, das ist, größer geht's nicht. Das toppt alles. Und immer wieder neue Texte zu entdecken in der Bibel, die genau das nochmal neu formulieren. Oder das Alte neu formulieren, was ich schon kenne. Da geht mir der Stoff nie aus.
Du hast, gesagt, du findest deine Einordnung mit dabei hilft dir die Bibel.
So.
Warum hilft sie dir? Warum findest du gerade dort die Antwort? Warum nicht bei der Zeitung oder bei Technikbüchern?
Dort findest du ganz viel Wertvolles und auch durchaus Wichtiges fürs Leben. Für mich ist die Geschichte der Bibel so eine besondere, weil ich merke, die hat mit meiner Lebensrealität zu tun, mit meinem Alltag. Und wie jemand mal formuliert hat, ein Theologe, den ich uns kenne, hat gesagt, in der Bibel entdeckst du irgendwann mal, dass du auch da vorkommst, immer wieder an verschiedenen Orten vorkommst. Dein Du, ein Innerstes, angesprochen wird. Und du merkst, die Geschichte ist größer als alles andere, was ich sonst kenne. Für mich, und ich habe durchaus immer wieder Zweifel gehabt, gesunde Zweifel, sage ich jetzt mal, die ich vor Gott aber auch ausgesprochen habe, ist die Bibel dann schlussendlich das Glaubwürdigste, was ich gelesen habe. Und alles andere ist zwar auch gut und kann auch Wahrheit enthalten, aber es ist nicht zu vergleichen mit dieser Dimension. Da ist der Ursprung des Lebens, auch die Begrenzung des Lebens, und du wirst fit gemacht für den Alltag. Das bewährt sich durchaus hindurch. Ich habe Krankheiten erlebt, eine schwierige Diagnose, wo es nicht klar war, wo sie endet, wo heute noch einiges unklar ist, und ich kann damit einen Umgang finden. Das kriege ich für mich, aber das ist immer sehr subjektiv, für mich kriege ich das nirgends so glaubwürdig herübergebracht wie in der Bibel. Da gibt es natürlich sehr gute medizinische, psychologische, psychotherapeutische Bücher, aber die enthalten ja zum Teil auch Dinge, die ich schon vor tausenden Jahren ausgesprochen und geschrieben wurden. Und die Bibel ist für mich darum noch eine Stufe glaubwürdiger, weil sie in verschiedenen Zeiten von verschiedenen Menschen durchaus mit menschlichen Schwächen teilweise formuliert wurde. Und du merkst aber, die Geschichte als Ganzes, die ist glaubwürdig.
Du hast gesagt, du findest dich selber in der Bibel und es gibt nichts Größeres. Und es ist für dich glaubwürdig. Was macht es für dich? Wieso denkst du, suchst du etwas, das nicht größer ist? Wieso musst du dich selber erkennen in der Bibel? Wieso muss es für dich glaubwürdig sein?
Ich möchte, dass die Dinge, die ich lese, und das geht mir bei Hintergrundartikeln in einer Zeitung genau gleich. Ich möchte, dass meine Lebensrealität abgebildet wird, dass ich weiterkomme, dass eine gewisse Entwicklung möglich ist, dass auch Dinge hinterfragt werden. Und ich dahinter sehe, Dinge erfahre, die ich noch nicht wusste. In der Bibel kommen alle möglichen Lebensentwürfe vor. Die persönlichsten Empfindungen von Menschen, die vor Gott sein dürfen. Da haben wir es mit einem Gott zu tun, der an unserem Alltag interessiert ist, mit mir an den Arbeitsplatz kommt, mit mir nach Hause kommt. Ein Gott, der eben nicht auf den Sonntag oder Schabbat bei den Juden zu reduzieren ist, sondern der alltagstauglich ist. Das ist bei der Trennung von Kirche, Religion und Alltag nicht so. Ich finde das, was zum Beispiel Labora sich auf die Fahne geschrieben hat, den Alltag zu betonen, Gott an den Arbeitsplatz mitzunehmen, das kann ich voll unterschreiben. Weil entweder habe ich es damit einem Gott zu tun, der in alle Lebensbereiche reinkommt, oder eben nicht. Und ich glaube, das ist ein Gott, der sich nicht hinter Kirchenmauern, Klostergebäuden versteckt, sondern der Alltag will, der mein Innerstes teilen möchte, wissen möchte, wie es mir geht. Und ob er das dann immer macht, was ich mir wünsche, ist dann die Frage, weil ich glaube, das gehört auch zur Realität. Ich darf zwar mit diesem Gott alles teilen und ihm alles sagen, muss mich nicht begrenzen, gleichzeitig aber glaube ich, dass er oft besser weiß, was für mich gut ist, als ich selber. Und deswegen stimmt es für mich auch, wenn es heißt, dein Wille geschehe. Das ist nicht er will sowieso etwas, was du nicht willst, sondern er hat den Überblick und kennt dich besser, als du dich kennen könntest.
Du findest es gut, dass Labora sich auf die Fahne schreibt, dass man mit Gott leben soll. Und du siehst, dass Gott dich besser kennt, als du dich selber. Warum ist das wichtig für dich?
Weil ich immer ein Gott, der mich gemacht hat, und ich meine, ich bin auf die Welt gekommen und das war alles schon da. Also es, für mich ist Leben ein Geschenk. Ob ich es immer im Alltag immer so als das ultimative Geschenk empfinde, ist eine andere Frage. Aber grundsätzlich wurde mir das Leben geschenkt. Da waren meine Eltern beteiligt, aber ursprünglich, glaube ich, war da ein persönlicher Gott, der heute noch ist. Und der weiß Bescheid über das Leben. Er ist das Leben. Jesus hat sich vorgestellt als das Leben. Und er kümmert sich um mich. Und ich glaube, ich habe Eigenverantwortung, aber ich muss auch meine Grenzen erkennen, wo ich definitiv nicht weiß, wie es da draußen läuft. Ich habe immer wieder mit Menschen zu tun, die ganz persönliche Fragen haben. Und ich habe auch eine Coaching-Ausbildung gemacht, wie so viele. Ich habe sie 2 Jahre lang gemacht, sehr intensiv. Und gleichzeitig, wenn ich Menschen begegne im Alltag, muss ich zugeben, ich habe eigentlich keine Ahnung, was für dich gut ist. Keine Ahnung. Und dann connecte ich mich immer wieder auch mit Gott und sage, hey, was ist für den Menschen jetzt gerade gut? Und manchmal kommen Gedanken, manchmal kommt auch nichts, da muss ich auf mich irgendwie durchringen. Aber ich möchte, ich habe nicht den Anspruch, alles zu wissen und alles lösen zu können. Ich brauche dieses Ursprüngliche und einen Gott, der ganz einfach es besser weiß. Ich habe das selber gewählt. Es ist für mich kein Zwang oder keine Einengung. Es ist die große Befreiung, bis ich Bescheid wissen zu müssen über alles.
Wieso ist das für dich eine Befreiung?
Weil sie mich vom Anspruch, diesem Überanspruch löst, alles selber tun zu müssen und alles selber erfahren zu müssen und tun zu müssen. Ich möchte lieber geführt werden und dann auch Verantwortung übernehmen, aber zu wissen, dass da etwas Größeres ist als ich, der die wesentlichen Linien zieht in meinem Leben.
Du hast gesagt, du musst einen gewissen Punkt Verantwortung übernehmen. Wenn du sagst, ich will geführt werden, kann man das auch als Freiheit interpretieren?
Ja, könnte man.
Wo übernimmst du dann
Verantwortung? Ja, es gibt immer für mich, also wenn ich jetzt das Beispiel nehme, wenn du eine Diagnose bekommst, dann hast du verschiedene Möglichkeiten. Ich habe für mich gewählt und lass mich da inspirieren von einem Empowerment-Modell. Immer auf zwei Ebenen tätig zu werden. Das eine ist, was kann ich tun? Ich selber tun für mich in diesem Prozess. Da übernehme ich Verantwortung. Und wo bin ich begrenzt und gebe es ab? Ich glaube, diese zwei Ebenen braucht es. Weil du bist Mensch, du hast auch die Möglichkeit, Schritte zu tun, aber muss nicht alles immer bei dir Anfangspunkt und Ende sein. Ich glaube, es braucht beide Ebenen. Wissen, wo ich etwas abgeben kann und wo ich selber Schritte tun muss. Also das ist im Alltag ja genau gleich. Ich kann auch zu Hause sitzen und mir alles immer servieren lassen. Ich glaube nicht, dass das der Sinn ist, sondern ich habe da Verantwortung, auch mich reinzustellen, Risiken einzugehen und die Erfahrung zu machen, ey, war jetzt nicht so gut, ich lerne wieder daraus.
Du hast gesagt, durch eine Diagnose oder Ereignis im Leben merkt man, dass man sehr viel nicht im Griff hat, aber einen gewissen Teil schon. Und man muss auch Risiken eingehen, hast du jetzt gesagt. Was ist, wenn ich mich jetzt frage, wo soll ich das anwenden in meinem Leben? Hast du ein Beispiel? Wo ist das letzte Mal, dass du gemerkt hast, Moll, dass man sich jetzt in die Hand nehmen? Wo hast du das letzte Mal etwas riskiert, über das du reden kannst?
Zum Beispiel, wenn ich ein Gespräch annehme und der Anlass des Gespräches ist, jemand möchte Klarheit gewinnen in ganz persönlichen Lebensfragen, so Coaching-Gespräche, klassische, dann ist es für mich wichtig, dass ich mich zur Verfügung stelle und das Risiko eingehe. Jede Begegnung ist ein Stück Risiko. Dass ich etwas auch falsch formulieren könnte oder dass mir das zu viel wird, was der jetzt sagt. Ein Stück weit gehört das dazu, und aber auch Verantwortung zu übernehmen, wenn ich einen Text formuliere oder jetzt etwas formuliere, es ist immer Unvollkommenheit drin. Den Mut zu haben zu einem Standpunkt. Jetzt sehe ich das so. Ich habe mich zum Beispiel auf die Seite der Bibel gestellt, mit allen kritischen Rückfragemöglichkeiten. Ich habe mich zu Jesus bekannt, mache das immer noch. Da gehst du das Risiko ein, dass Leute sagen, also das habe ich x-mal gehört, mit Gott kann ich etwas anfangen, aber von Jesus musst du mir da nichts sagen. Du gehst das Risiko ein, dass jemand dich ablehnt, kritisiert, nicht mehr groß Lust hat, sich mit dir zu verabreden. Ich glaube, das ist das Minimum. Ich möchte Risiken eingehen, investieren und nicht immer in der Komfortzone bleiben. Ich glaube, da gibt es sie. Überhaupt keine Entwicklung.
In der Komfortzone gibt es keine Entwicklung.
Nein, die ist zwar schön zwischendurch, aber ich glaube, wenn wir nicht hier und da das Risiko eingehen, dass man uns auch kritisieren könnte, ablehnen könnte. Jedes Mal, wenn du etwas formulierst im Leben, gehst du das Risiko ein, dass es jemanden gibt, mindestens jemanden gibt, der sagt, nee, also so kann man das nicht formulieren. Doch, kann man. Ich mach's hier jetzt. Und damit stelle ich mich einem Risiko aus. Ich habe nicht gerne Ablehnung, aber sie gehört eben dazu, wenn man etwas investiert oder sich traut, mal einen Schritt zu machen in eine gewisse Richtung, gehst du immer das Risiko ein, dass du kritisiert werden könntest oder dass das ganz viele Leute nicht so gut finden. Das gehört für mich zu einem gesunden Leben dazu. Übrigens auch, ich bin jetzt über 40 Jahre verheiratet mit der gleichen Frau und sie mit dem gleichen Mann, muss man auch dazu sagen. Wir sind beide ein Risiko eingegangen, gegenseitig, und haben uns ein Ja-Wort gegeben in einer Zeit, wo wir keine Ahnung hatten, wie es rauskommt. In der Zwischenzeit haben wir auch schwierige Zeiten erlebt. Eine Frage war nie in Frage, sage ich jetzt mal, ob wir uns noch lieben. Es ist nicht die Frage, ob wir die genau gleichen Gefühle haben wie damals. Das hat sich verändert, aber zum Teil ist es auch intensiver geworden. Ich habe dieser Frau mein Ja-Wort gegeben und da ist nie ein Blatt Papier zwischen uns gewesen. Die Frage ist für ein für alle Mal hoffentlich geklärt, dass ich zu dieser Frau stehen werde, egal was passiert. Und ich habe schon beweisen müssen, das ist nicht einfach so eine Aussage. Für mich ist Liebe, wirklich Liebe, verbindlich und nicht nur ein Gefühl. Das heißt, ich bin dann auch der Gleiche und da für dich, wenn es dir nicht gut geht oder wenn meine Wünsche nicht erfüllt werden, meine Vorstellungen von Beziehung. Das habe ich alles jetzt erlebt und praktiziert. Und keine Ahnung, was noch kommt. Aber die Liebe war nie eine Frage, ob wir uns weiter zu uns stehen. Und das hat für mich nicht mit Moral zu tun, sondern mit dem, was in der Bibel zum Beispiel unter Beziehung zwischen Gott und den Menschen auch vorgestellt wird. Also da ist ein Gott, der dich ohne Bedingung liebt, das noch viel mehr als ein Mensch tun könnte. Und er nie von deiner Seite weicht, auch wenn du das Gefühl hast, er ist nicht mehr da. Dieser Gott hat sich so weit in das Risiko gegeben, weil die Schöpfung ist für mich auch ein Risiko. Er wusste nicht, wie es rauskommt, ob die Menschen zu ihm halten werden. Aber ein Gott, der seine Liebe so radikal zeigt und an so einem Folterinstrument, was Kreuz heißt, landet. Für mich braucht er keine Argumente mehr, um an ihn zu glauben. Das ist so radikal und so weit über dem, was Menschen sich vorstellen können. Die Geschichte, das ist aber auch wieder meine Meinung, die kann nicht menschlich erfunden worden sein. Ein Mensch hätte die Geschichte von Gott, der Mensch wird, wenn er sie überhaupt so formuliert hätte, ganz anders geschehen.
Ich habe von Bischof Barron etwas gehört, der hat gesagt, es ist die einzige Religion, bei dem der Mensch, der Gott, der zu ihnen kommt, umbringen kann. Mhm. Und der Gott, der die Menschheit umgebracht hat, immer noch die Menschheit liebt.
Mhm. Ja, das ist...
Wir haben ihn ja umgebracht. Ich habe das nie, ist jetzt nie so aufgefasst, aber wir haben ihn ja umgebracht und er ist wiedergekommen. Und wenn ich jetzt 3 Jahre mit einem so magischen Menschen zusammen gewesen wäre und ihn in dem Moment, wo er mich am meisten gebraucht hätte, verleugnet habe und ich sah, wie er starb und ich ihn wiedersehen würde, hätte ich vielleicht kurz etwas Angst, weil er könnte mir ja etwas tun. Er hätte Gründe, um mich zu verbrennen, die Welt zu verbrennen. Aber er kommt zu mir oder zu der Menschheit und sagt, Shalom, so ist Flilina.
Es ist so.
Ist die einzige Religion.
Ja. Und ich finde eben, um bei unserem Thema da zurückzukommen, ich brauche Informationen, die zuverlässig sind. Das ist auch ein Stück Vertrauen. Das kann ich nicht alles beweisen. Und dann brauche ich die Möglichkeit, in eine Handlung zu kommen, nicht nur immer nur Wissen aufzunehmen und nichts damit zu machen. Also Liebe braucht Information, braucht aber auch die Möglichkeit zu antworten, zu sagen, ja, ich möchte das oder nicht. Da sind wir frei. Und es muss Sinn machen. Sinn ist eine der wichtigsten Motivationen, warum jemand irgendetwas macht. Es gibt Leute, die sich die Frage selten stellen. Es geht einfach mehr um Bedürfnisse und im Moment sein, das ist auch okay. Aber wenn du einen größeren Sinnzusammenhang hast, mein Leben macht für irgendjemanden Sinn. Oder das, was ich heute tue, Menschen anspreche, oder für Menschen da zu sein, nur zuzuhören, ist, wenn du damit in den Alltag gehst, es gibt immer noch dann Leute, die sagen, das bildet man sich ein, dass das Sinn macht. Aber ich habe mir immer gesagt, in den letzten Jahren vor allem, ich möchte heute irgendwie für irgendjemanden da draußen ein Hinweis sein, dass es diesen Gott gibt, der ein Interesse hat an mir. Und ich weiß nicht, ob das immer gelungen ist, aber das hält mich wach und auf dem Weg. Das macht Sinn für mich, dass ich heute in einen Tag reingehe mit einer Perspektive.
Kann das so zusammenfassen? Du findest... Ruhe und Hoffnung und Kraft im Glauben und willst, hast du eine Quelle gefunden und die willst die teilen mit anderen Menschen.
Ich möchte ein Hinweis sein darauf, das hat mir bis heute geholfen, hat mich am Leben gehalten, hat mir die Möglichkeit gegeben, mit Dingen umzugehen, die schwierig sind, auch ohne dass ich alle Antworten hätte. Es ist eine Beziehungsgeschichte, es ist eine Vertrauensgeschichte. Glauben ist für mich Vertrauen, sich auf jemanden einlassen. Und wenn das noch Sinn macht, über meinen persönlichen Alltag hinaus, dann habe ich ganz viel Energie, die ich sonst nicht hätte, wenn es nur um mich geht. Also wenn es nur um mein persönliches Wohlbefinden geht. Ich glaube, die Geschichte ist größer. Wir möchten alle an einer großen Story beteiligt sein. Und wenn es einen kleinen Beitrag ist, aber wir möchten wissen, okay, da werde ich gebraucht.
Ja, ich habe das mal von Hans-Peter Reuer gehört, der nicht mehr unter uns ist. Es gibt Ewigkeit, weil ich danach frage.
Ja.
Das ist für mich die Rechtfertigung.
Das ist in dir drin, oder?
Schlussendlich ist es, das heißt Glaube, ich glaube daran, ich weiß es nicht. Glaube.
Das ist wie wenn du mich fragen würdest, hast du einen Beweis, dass deine Frau dich liebt? Ein Stück merkst du es am Alltag, wie jemand mit dir umgeht. Es könnte aber auch theoretisch ein Riesenfake sein, dass einfach jemand weiß, wie man sich gut verhält, dass es nach Liebe aussieht. Und das andere ist, ich habe keinen Beweis dafür. Und das bleibt und ist eine Vertrauensgeschichte auch. Du hast keine Kontrolle darüber, über solche Dinge. Aber wenn du Vertrauen investierst, das hat etwas mit Glauben zu tun. Und du siehst die Auswirkungen. Also ein Stück weit, wenn dann das Drehbuch plötzlich anders aussieht im Alltag, da merkst du dann schon irgendwann, ob es nur Worte sind oder ob jemand tatsächlich das meint, was er sagt und glaubt. Für mich ist gelebter Glaube der entscheidende Faktor. Nicht unbedingt immer, was wir sagen, sondern die Menschen merken es, ob Gott in unserem Leben mehr ist als einfach so ein Slogan, sage ich jetzt mal. Es muss sich irgendwo auswirken.
Um danach zu einem Schluss zu kommen, wo hast du das letzte Mal bei dir oder beim Leben von jemandem anderen gesehen? Eine solche Auswirkung? Das war das letzte Mal, was dir in Erinnerung bleibt? So eine Auswirkung, bei der du siehst, das ist gelebt, das ist real, das ist nicht nur ein Slogan.
Das war jetzt letzte Woche so, ohne dass ich jetzt nähere Umstände sagen will. Das ist mir fast dann zu persönlich und ich möchte nicht andere Leute so ausstellen, aber es ist ja ein positives Beispiel. Das ist echt mir passiert letzte Woche. In einem völlig unerwarteten Kontext kommt eine Person auf mich zu, die ich da nicht erwartet habe und die ich so von Ferne immer ein bisschen beobachtet habe. Die kommt auf mich zu und sagt, ich weiß, wer du bist und ich möchte dir sagen, du trägst im Moment Dinge mit dir herum, die nicht sein müssen. Diese Lasten kannst du allein nicht lösen. Dann habe ich gesagt, wieso sagst du mir das? Weil ich jetzt etwas Gutes tun möchte und dir helfen, die abzunehmen. Es war total überraschend. Und die hat für mich gebetet und wie sie gebetet hat, war absolut außergewöhnlich. Ich hatte wirklich eine Gottesbegegnung in dem Moment wieder. Seit langer Zeit nicht mehr so intensiv erlebt. Weil jemand Risiken eingegangen ist und sich mir zur Verfügung gestellt hat in dem Moment und erkannt hat, ich könnte dir was Gutes tun. und es getan hat. Das fand ich so, also ich merke, bis mich jetzt noch flasht, würde man sagen, wenn ich darüber spreche, weil das ist so unerwartet eine Umarmung Gottes gewesen für mich in dem Moment. Weil Menschen sich trauen, dann Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, hey, was braucht jetzt der andere? Und die hat es mir gegeben. Ich wurde total beschenkt und ich bin ehrlich, schon lange nicht mehr passiert. Ich bin fast nach Hause geflogen, innerlich. Das war wirklich, hey, danke Gott, dass du einfach so gut bist und an mich gedacht hast heute und mir das so praktisch gezeigt hast. Das möchte ich auch für andere Leute tun.
Cool, zum dem Ganzen einen Abschluss zu geben. Das ist jetzt ein Versuch, einen Podcast zu machen. Mhm. Was würdest du dir wünschen für eine zweite, dritte, vierte, zehnte, zwanzigste Folge?
Dass die Geschichte Gott möchte dich und er liebt dich über alles und er möchte dich auch dir zeigen, dass er dich brauchen kann, dass er dich einsetzt im Alltag, dass es dich genau in der Art, wie du bist, in dieser Welt braucht, als Ausdruck Gottes. Dass das immer wieder in verschiedenen Farbengestaltungen gezeigt werden kann. Das sind so viele Menschen da draußen, die für mich ein Vorbild sind, wie sie das im Alltag leben. Manchmal ganz einfach, aber sie machen's und zeigen, dass dieser Gott mich in meinem Alltag begleiten möchte. Also das ist nicht nur so ein Kalenderspruch. Wir haben alle so schöne Kalendersprüche zu Hause, ich auch. Und wenn es darum geht, ey, wann hast du das heute erlebt oder in letzter Zeit? Das waren ja sehr gute Fragen, genauso konkret. Und wann hast du das letzte Mal echt mit Gott kommuniziert? Und wann hast du das letzte Mal erlebt, dass er in deinen Alltag eingreift? Dann wird's konkret. Und ich bin heute je länger, je mehr der Meinung, dass dieser Gott uns auch überraschen möchte immer wieder. Und zeigen möchte, hey, da bin ich auch und da bin ich auch. Und diese Idee habe ich dem auch geschenkt. Und das Geld, was vielleicht im Moment ein bisschen knapp ist, das kann vielleicht ganz anders aussehen, deine Finanzen in 2 Jahren, wenn du einfach grundsätzlich mir vertraust und nicht als Gebetsautomaten benutzt. Das wäre der Umkehrschluss, da bin ich nicht dafür. Aber ihm vertraue, dass es gut kommt. Und da kann der Weg sehr steil sein, eine Zeit lang. Oder jemand muss Krankheit und Schwierigkeiten und Gefühlsverstimmungen aushalten. Und dann kommt irgendwann mal die Möglichkeit, mit Dingen umzugehen, ohne dass sie total aufgelöst werden. Ich möchte dazu beitragen, dass ganz viele Leute ihre Story erzählen und zeigen, wie vielfältig dieser Gott ist und alle unsere Vorstellungen sprengt. Und es ist die große Einladung ins Leben, ihn in alles einzubeziehen und keine Zensuren zu machen. Also es gibt ja Leute, die sagen, okay, am Sonntagmorgen von 8 bis irgendwann mal, da möchte ich mit Gott Dinge erleben und ihm zuhören und so. Und dann ist wieder Montag. Nein, da gibt's keine Kalenderbegrenzungen oder Kontextbegrenzungen. Er möchte, dass ich alles das, was ich erlebe, alle Gefühlsschwankungen, die auch dazu gehören, mit ihm teile und ihm vertraue und ihm zutraue, dass er die Dinge sortieren kann und zur rechten Zeit eingreift, aber auch wieder auf seine Art. Ich kann Wünsche formulieren, das würde ich meine Kinder hatten immer Wünsche an mir, an mich. Meine Kinder hatten immer Wünsche an mich. Ich habe sie nicht immer erfüllt, weil ich mit einer gewissen Lebenserfahrung dann Dinge einschätzen konnte und gesagt, ey, aber jetzt noch eine zweite Tafel Schokolade gibt's nicht. Könnte man sagen, du liebst deine Kinder nicht, doch, weil ich sie liebe. Also Gott ist ein guter, er kann diese Dinge einordnen und sortieren, die ich ihm sage, aber ich werde nicht aufhören, sie zu formulieren.
Schön gesagt, vielen Dank. Ich würde gerne vielleicht im Namen auch von Leuten, die dir schon jahrelang zusehen, danke, dass du dich so exponierst, wie du erzählt hast, dass das Mut braucht. Danke, dass du das machst. Danke, dass du riskierst, deinen Ruf oder deine Zukunft und sie Gott hinlegst als Beispiel, dass ich das sehe, dass es auch geht. Und ich wünsche dir alles Gute mit dem Podcast. Ich bin gespannt, was damit passiert. Wir würden ihm gerne Gott hinlegen und schauen, wie es weitergeht.
Ja.
Und vielen Dank für deine Ausführungen, für deine Gedanken, für deine Erfahrungen und dass du den Glauben so öffentlich lebst.
Danke dir für die Ermutigung. Ja, gut, danke.